Jesus ist das Zentrum und das ist wunderbar, wenn es so ist, wenn ich jetzt in die Menge hineinschaue und sicherlich bei weit mehr über 1000 Leute sehe, die hierzu sagen, Amen, Jesus, du bist unser Licht, du bist unser Zentrum. Halleluja. Und manche sind meiner Meinung, das finde ich schön. Ich möchte einige Verse lesen aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 26, Vers 36. Und hier finden wir Jesus, wie er in einen Garten ging. Und da heißt es so, da kam Jesus mit ihnen zu einem Garten, der hieß Gethsemane, und sprach den Jüngern, setzt euch hier, solange ich dorthin gehe und bete. Und er nahm mit sich Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus und fing an zu trauern und zu sagen. Da sprach Jesus zu ihnen, meine Seele ist betrübt bis an den Tod, bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach, mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu Petrus, könnt ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Und das Ganze wiederholte sich noch zwei weitere Male. Zwei weitere Male ging Jesus ein paar Schritte von ihnen entfernt und betete wieder das gleiche Gebet. Es ist ein interessantes Gebet, das wir hier vor uns finden. Und dazu gibt es, glaube ich, viele verschiedene Meinungen. Nun, wir sehen hier Jesus, der sagt, ich bin betrübt bis an den Tod. Und dann betet er, dieser Kelch, das ist, er betrübt mich. Wie soll es weitergehen? Ist es möglich, lieber Gott, ist es möglich, lieber Vater, dass ich ihn nicht austrinke? Nun, ich denke, wir müssen zunächst einmal herausfinden, was dieser Kelch überhaupt ist. Denn viele sind der Meinung, und ich habe das schon oft gehört, dass Jesus kurz vor seinem Tod in den Garten geht, um zu sagen, ach Gott, lieber Vater, das Ganze ist für mich zu viel, ich möchte jetzt nicht mehr. Ja, wir Menschen sind so, und vielleicht kennt ihr auch die Situation, es steht plötzlich ganz viel Arbeit an, und einer, der eigentlich mithelfen sollte, ist wie vom Erdboden verschluckt. Er ist unauffindbar. Man greift nach dem Handy, man ruft ihn an, aber das Einzige, was man hört, das ist die Sprachbox von hinterlassen Sie eine Nachricht. Nun ist die Arbeit erledigt. Noch schneller als ein Blitz, kaum zwei Sekunden später ist diese Person wieder da und versucht einem zu erklären, ja drüben, da war so viel Arbeit, Sie haben unbedingt mich haben wollen. Ich musste da was erledigen. Aber ich bin jetzt wieder da und schau, wir haben ja hier auch alles in Ordnung gebracht. Ich finde, dass solche Leute ein Phänomen sind. Manche Fernsehsender, sie bereiten Dokumentationen vor über unerklärliche Phänomene. Das wäre jetzt eine Anregung von mir, dieses zu erforschen. Aber seht ihr, bei Jesus ist es nicht so. Er wollte hier keineswegs sagen, Vater, ich will nicht mehr, das Ganze ist für mich zu viel. Es soll doch ein anderer, hier sind 12 Jünger, die könnten ja vielleicht auch, sondern Jesus sagt hier etwas ganz anderes. Und wisst ihr, was wunderbar ist an der Bibel? Und diese Sache macht die Bibel wieder mal zum wunderbarsten Buch. Wenn wir Fragen haben zu einem bestimmten Thema, da können wir in die Bibliothek gehen und herausfinden, was hier die Bibel sagt. Oder wir schlagen die Bibel auf und versuchen herauszufinden, was die Bibel darüber sagt. Nun, wie gesagt, wir wollen zunächst einmal herausfinden, was dieser Kelch ist. Ich lese drei Verse aus dem Alten Testament, aus dem Propheten Jeremia und dann auch aus dem Propheten Jesaja. Und hier kommt dieser Kelch noch einmal vor. Und als ich mit dieser Sache bewusst gewesen bin, konnte ich gar nicht aufhören zu staunen. Denn hier ist der Schlüssel. Und da heißt es in Jeremia 49 mit 12, so, und da heißt es so, denn so spricht der Herr, siehe, es ist, Siehe, die, die es nicht verdient hatten, den Kelch zu trinken, müssen trinken. Und du sollst ungestraft bleiben. Du sollst nicht ungestraft bleiben, sondern du musst auch trinken. Nun, um jetzt nicht irgendeinen Vers herauszupicken, sondern wir müssen das Ganze im Kontext betrachten. Da gibt es eine Offenbarung durch Jeremia zu Edom. Edom war das Geschlecht Esaus. Esau, ihr wisst, das war der Bruder Jakobs. Und hier sagt Gott durch den Propheten etwas über einen Kelch und dass sie ihn trinken mussten. Und das Ganze ist verbunden mit einer Strafe. Das bedeutet, die, die diesen Kelch austrinken, sie müssen für irgendetwas die Konsequenz ziehen. Wir blättern weiter und ich denke, es wird immer klarer. Jeremia 25, 15, für die, die mitschauen wollen. Denn so sprach zu mir der Herr, der Gott Israels. Nimm diesen Becher mit dem Wein meines Zorns aus meiner Hand und lass daraus trinken alle Völker, zu denen ich dich sende. Und es geht weiter, aber wir möchten herausfinden, was hier gemeint ist mit dem Becher. Der Becher ist voll mit dem Zorn Gottes. Und die, die ihn trinken, sie müssen für irgendetwas die Konsequenz sehen. Da ist eine Strafe drinnen. Ich stelle mir das irgendwie so vor. All die Sünden, nennen wir es Sünde, das Ganze kommt zusammen in so einem Becher. Und einer muss dann die Suppe auslöffeln. Ich denke, man kann das Ganze genauso bildlich darstellen. Die ganzen vielen Sünden, die ganzen Missetaten der Menschen, meine und deine und die, die da draußen sind und die da geboren waren, lange Zeit vor uns und so weiter. Das Ganze kommt zusammen in einem Gefäß und es wird immer mehr und es wird immer mehr, bis es dann heißt, stopp, das Maß ist voll. Einer muss jetzt dafür bezahlen. Und genau das war hier jetzt auch der Fall. Seht ihr, der Kelch ist nichts anderes als alle deine Sünden und alle meine Sünden, die zusammengetan wurden, in diesen Becher hineingetan wurden. Und Jesus war dann derjenige, der es hat austrinken müssen. Ich glaube, man kann das Ganze noch plastischer darstellen. Stellt euch vor, da ist ein unverbesserlicher Fahrer, die jeden Tag mit dem Auto unterwegs sind. Die kennen und sehen den schon im Rückspiegel, wann er kommt. Und die machen wahrscheinlich dann Platz. Aber der lässt sich täglich blitzen. Was glaubt ihr? Wird da nicht irgendwann mal die Behörde sagen, es reicht? Wir blitzen ihn jeden Tag. Der stellt doch eine Gefahr dar für die Gesellschaft, für die anderen Autofahrer. Wir müssen nach ihm fahnden. Wir müssen ihn aus dem Verkehr ziehen. Das Maß ist voll. Seht ihr? Das Maß ist voll und man muss dann für etwas bezahlen. Und bei Gott ist es eigentlich nicht anders. Seht ihr, Gott, so wie die Bibel sagt, ist der Schöpfer der Galaxien, des Universums, der ganzen Planeten, der Erde, der Menschen, des Sichtbaren und Unsichtbaren. Und er hat hier einige Regeln aufgestellt für uns, an die wir uns halten müssen. Und wenn wir es nicht tun, ja, dann sind wir dazu verdammt, die Konsequenzen zu ziehen. Ein klares Beispiel, wenn man lügt, dann hat man klar eins dieser Regeln gebrochen. Denn da gibt es ein Gebot, das sagt, du sollst nicht lügen. Wenn man eine Sache findet, bevor es ein anderer verloren hat, dann hat man hier gegen die Regel verstoßen. Man hat gestohlen und da gibt es ein Gebot, das sagt, du darfst nicht stehlen. Ich stelle mir das so vor, dass jedes Mal, wenn diese Regel gebrochen werden, alles zusammenkommt in seinem Becher, aber der Inhalt dieses Bechers ist Gift. Aber nun ist es leider so, dass derjenige, der sich da das Gift angesammelt hat, es auch austrinken muss. Und die Bibel sagt uns, was da passiert. wenn das immer so weitergeht. Und da heißt es im Römerbrief, Kapitel 6, Vers 23, ich finde, das ist ein wunderschöner Vers, denn da heißt es, denn der Sünde Sold ist der Tod. Ja, natürlich, wenn ich Gift trinke, dann muss ich sterben. Aber wisst ihr, was wunderbar ist? Es geht weiter. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Ist es nicht eine wunderbare Botschaft? Ich hatte mir jetzt erhofft zu hören, Halleluja, das ist die tollste Botschaft, die ich in meinem Leben gehört habe. Ich muss für meine Sünden nicht bezahlen und genau so ist es auch. Seht ihr, da kommt alles zusammen. Die Bibel sagt, wer diesen Becher austrinkt, muss sterben. Aber da gibt es ein Geschenk Gottes und das ist Jesus Christus, der das Ganze auf sich genommen hat. Halleluja, so ist es. Seht ihr, das ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass die Bibel kein Buch ist, das den Menschen Angst machen will. Da ist die frohe Botschaft enthalten. Vor allem im zweiten Teil des Verses, den ich gerade vorgelesen habe. Hier ist Hoffnung. Das Wort Gottes ist Hoffnung. Es leitet den Menschen wieder auf einem Weg. Es öffnet die Augen. Es gibt neue Perspektiven. Natürlich teilt es uns auch mit, was passiert, wenn man sich nicht zurechtweisen lassen will. Wir kommen nun zurück zu Jesus Christus, der da dreimal betet. Und habt ihr euch mal gefragt, warum macht er das Ganze dreimal? Er wollte nicht die Zeit schinden, aber er bekommt keine Antwort. Der Himmel schweigt. Es ist ruhig um ihn herum. Er hört vielleicht höchstens das Schnarchen seiner Jünger, aber ansonsten ist nichts zu hören. Und ich frage mich an dieser Stelle, wäre es außergewöhnlich gewesen, wenn plötzlich aus dem Himmel eine Stimme gekommen wäre, die sagt, okay, mein lieber Sohn, hier ist Plan B. Es wäre nichts Ungewöhnliches gewesen, wenn der Himmel aufgegangen wäre und plötzlich eine Stimme zu Jesus gesprochen hätte oder zu seinen Jüngern. Und wisst ihr, warum nicht? Erinnert euch bitte daran, als Jesus Christus zum Jordan gegangen ist, um sich zu taufen. Als er aus dem Wasser stieg, als er wieder raus wollte, was ist passiert? Eine Stimme ist aus dem Himmel, sprach aus dem Himmel und ich sagte, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Seht ihr, Gott hat gesprochen und die Menschen haben es gehört. Aber in dem Fall schweigt der Himmel. Es tut sich nichts. Und das war nicht das einzige Mal. Einige Zeit später, als Jesus auf diesem hohen Berg war, um zu beten, da waren genau diese drei Jünger dabei, Johannes, Jakobus und Petrus. Und sie haben etwas Wunderbares erlebt. Jesus redet da plötzlich mit zwei Menschen. Sie haben festgestellt, es ist Mose und Elia. Natürlich nicht im Leib, sondern in einem verherrlichten Wesen. Und sie sprachen über das Ende. Ihr könnt darüber nachlesen. Lukas Evangelium, Kapitel 9. Sie sprachen über das Ende, das Jesus erwarten sollte. Und nachdem sich das alles ereignet hat, kommt wieder eine Stimme. Und da heißt es, dieser ist mein auserwählter Sohn, den sollt ihr hören. Seht ihr, es ist also nichts Ungewöhnliches, wenn plötzlich wenn der Himmel aufgeht und eine Stimme zu einem spricht. Hierzu möchte ich jetzt an dieser Stelle sagen, seht ihr, was passiert, wenn man ernsthaft betet? Gott antwortet. Aber hier kommt keine Antwort. Und warum nicht? Jesus wusste von seinem Auftrag, er kannte seine Mission ganz gut. Er hatte seinen Jüngern mindestens dreimal gesagt, ich muss leiden, ich werde sterben, aber ich werde wieder auferstehen. Er wollte sich nicht drücken, wie hier manche meinen. Er wollte nur klarstellen, gut, wenn der Himmel schweigt, dann bedeutet das für uns, das ist die einzige Möglichkeit. Wer kennt nicht den Spruch, es gibt viele Wege, die zu Gott führen, und die verschiedenen Religionen sind eben nur verschiedene Wege. Das hat ein bekannter Mann einmal gesagt, irgendwann früher des 20. Jahrhunderts. Ich erinnere mich jetzt aber nicht an seinen Namen. Jedenfalls ist das nicht wahr, denn hier sagt Gott, hier sagt uns die Schrift, hier sagt Jesus etwas ganz anderes. Ich möchte nun zusammenfassen. Jesus ist im Garten und er betet. Er sieht die ganzen Sünden der Menschheit und ihm graust es davor. Und natürlich sagt er, ich bin betrübt bis an den Tod. Ja, wer wäre es nicht, wenn wir uns jetzt nur die 5 größten und schlimmsten Verbrechen uns vorstellen und sie zusammentun. Ja, mich würde es auch grausen. Ich würde am liebsten auch tot umfallen. Natürlich war Jesus betrübt bis an den Tod, denn er hat all die Missetat, all die Sünde gesehen, der ganzen Menschheit. Und er persönlich wusste, was er zu tun hatte. Er wusste, die werden gleich kommen und mich mitnehmen. Aber hier sagt uns die Bibel, liebe Leute, das müsst ihr im 21. Jahrhundert auch wissen. Das ist die einzige Möglichkeit. Möchte jemand zum Vater, dann muss er zuerst zu Jesus. Und ich möchte das Ganze noch einmal abrunden mit einem Beispiel. Wer kann sich erinnern, was letztes Jahr am 11. März passierte? Erdbeben, Tsunami, Japan, ihr wisst noch, große Katastrophe. Nun, es möge sich jetzt bitte jeder vorstellen, er ist zu dieser Zeit dort. Japan ist eine Insel, man kann nicht einfach ins Auto steigen und 500 Kilometer geradeaus fahren. Man braucht da schon ein Flugzeug oder ein Schiff. Aber stell dir bitte vor, es gibt keine Möglichkeit zu entkommen. Alle Schiffe sind weg, alle Flugzeuge sind abgeflogen. Wenn mich jetzt das Erdbeben nicht erwischt hat und auch nicht der Tsunami, dann muss man damit rechnen, dass die radioaktiven Wolken ja, ein qualvolles Ende vorbereitet haben. Das ist traurig und ja, das ist sicherlich auch passiert und vorgekommen. Aber stell dir jetzt bitte vor, es kommt jetzt eine wunderbare Nachricht. Von nun an, genau in einer Stunde, fliegt ein Flugzeug noch einmal ab. Jeder, der hinkommt, darf mitfliegen. Es gibt unbegrenzte Sitzplätze. Ich eile jetzt hin, aber jetzt die nächste Überraschung. Wo ist Ihre Flugkarte? Die anderen, die von hinten nachkommen, die ziehen bei mir vorbei, die steigen ein. Herzlich willkommen, bitte nehmen Sie Ihren Sitz, wir fliegen gleich ab. Aber ich muss zurückbleiben. Warum? Weil ich keine Fahrkarte habe. Und stellen wir uns jetzt bitte vor, es kommt einer von hinten, klopft mir auf die Schulter und sagt, ja, ich habe noch eine Flugkarte, ich möchte sie dir schenken. Ich weiß, das bedeutet für mich Tod, ich weiß, das bedeutet für mich, ich sehe meine Familie nie wieder. Aber zur selben Zeit bedeutet das für dich, dass du überleben kannst. Und Jesus hat hier für uns durch sein Opfer am Kreuz nichts anderes getan, als eine Fahrkarte für uns vorzubereiten, damit die Menschen nicht den ewigen Tod haben, sondern das ewige Leben. Man muss diese Fahrkarte nur annehmen und dann darf man durch den Zoll, dann darf man einsteigen und man ist errettet. Und dadurch, dass Jesus Christus auferstanden ist und das Grab leer ist, hat er das Ganze besiegelt. Es ist wahr. Also wenn die Bibel sagt, der Sünde Sold ist der Tod, natürlich, aber es geht weiter. Es ist das Geschenk Gottes, es ist die Gabe Gottes für alle Menschen. Man muss es nur annehmen, es ist ganz einfach. Und ich hoffe, dass es uns gelingt, diese Botschaft jeden Tag zu übermitteln. Und ich hoffe, dass es dir gelingt, es zu glauben, denn Jesus ist der einzige Weg zu Gott. Amen.